Guten Morgen, ich bin sehr froh, dass wir hier heute sein dürfen. Das ist das erste Mal für mich in Bolivien. Wir sind schon überall oder auf vielen Stellen gewesen, aber noch nie bis Lateinamerika. Das weiteste Süden war etwa Chiapas in Mexiko. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, einmal bis hier zu kommen. Und es war Gottes Führung, es wurde dort bekannt gegeben, dass hier Hilfe gebraucht werden konnte. Und ich bin auch wieder bald im neuen Schuljahr. Also bei uns ist das so, das Schuljahr beginnt Ende August und dann geht dann durch bis Juni. Aber dann haben wir geschaut auf den Kalender, da sind noch ein paar Wochen übrig, ob das noch irgendwie geht. Ich habe dann mit David Knelsen gesprochen und wir haben uns das einrichten können und ich bin so dankbar, dass wir hier sein dürfen, meine Frau und ich. Wir haben schon eine gesegnete Zeit gehabt mit den Geschwistern und auch mit den Verschiedenen, die dort auch mitgeholfen haben. Und mein Gebet ist auch, dass wir hier auch irgendwie eine Segensspur hinterlassen könnten. So, wir haben in der Einleitung über 1. Korinther 10 gelesen und darüber soll auch unser Haupttext heute gehen. Es geht um die Gefahren in der Wüste. Ihr habt hier mehr Grün als Wüste. Unsere Gegend bei Cuauhtémoc in Chihuahua kennt, weiß, da ist wirklich tatsächlich fast Wüste. Aber es geht nicht um die Landschaft heute. Es geht nicht um das Äußere. Es geht über unser geistliches Leben. Manchmal kommen wir auch als Kinder Gottes in die Wüste. Ist es nicht so? Wir wollen anhand der Schwierigkeiten und Probleme der Kinder Israel sehen, was sich bis heute auch immer wieder ereignet und was für Gefahren wir begegnen, wenn wir durch so eine Wüste gehen. Als die Kinder Israel Ägypten verließen, dann dachten sie bestimmt, jetzt sind alle Probleme vorüber. Jetzt sind wir endlich frei. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind nicht mehr Sklaven. Jetzt geht's auf nach Kanaan. Auf alle Fälle meinten sie, es würde jetzt alles besser und alles leichter werden. Doch wir sehen in der Geschichte die Hitze und die Härte in der Wüste, die zerschlugen bald ihre Erwartungen. Wir werden später noch einiges darüber sehen. Sie kamen durch mancherlei Dinge, die sie überwinden mussten. Nun, welche Gefahren gibt es? Vielleicht noch dieser Vergleich, wann befinden wir uns eigentlich in der Wüste, bevor wir uns dann mit einigen Gefahren beschäftigen? Wann sind wir denn in der Wüste? Ist es nicht dann, wenn der Teufel kommt und uns versucht und alles dran setzt, um uns irgendwie auf eine falsche, auf eine schiefe Bahn zu bringen? Ist es nicht genau dann, wenn wir in die Wüste kommen? Nun, die erste haben wir im 10. Vers aus 1. Korinther 10, haben wir hier, also da steht, murrt auch nicht, wie auch etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Unter mancherlei Widerwärtigkeiten, die wir im Leben begegnen, unter manchen Leiden und auch unter den Lasten, dann steigt schon mal leicht das Murren auf. Ist das nicht so? Es gibt ein lautes, es gibt aber auch ein leises Murren. Alle Verstimmung, die wir irgendwie im Herzen haben, das ist doch in Wirklichkeit ein Murren, nicht wahr? Und bei vielen wird dieses innere Murren etwas Ständiges, wo sie dann auch nicht mehr raus können. Das wird, da gibt es in Deutsch ein schönes Wort, also das wird chronisch, dass man immer wieder und dass man sozusagen in diesem Zustand bleibt. Diese chronische Unzufriedenheit, und das ist eine Gefahr, auch für Kinder Gottes. Nun, aus welcher Quelle entspringt dieses Murren? Als erstes einmal kann es kommen, und das, also dies gilt auch für solche, die vielleicht noch nicht das Heil in Jesus gefunden haben, wenn man blind ist über sich selbst, Blindheit über das eigene Herz, dann klagt man über die Verhältnisse, über die Menschen, die sind so und die sind so, wir sind unzufrieden. Man klagt nicht sich selbst an, sondern irgendjemand ist schuld. Irgendwo steht, wie murren doch die Leute im Leben also, ein jeder murre wieder seine Sünde. Da ruft uns das Wort Gottes auf. Manche beschweren sich, dass sie überall zurückstehen müssen. Andere können, werden vorgeschoben. Sie können das und sie können das alle besser. Und sie bekommen nicht den Platz, den ihnen des Rechts wegen gebührt. Sie bekommen nicht diese Stellung, die sie gerne haben möchten und die sie denken, für die sie vielleicht auch gemacht wurden. Und manche Menschen fühlen sich so wie eine Fußdecke, wo sich die Menschen die Schuhe abstreifen. Dann kommt schon die Gefahr auf zu murren. Ist es nicht so? Oder ich bin verachtet. Niemand kennt mich an. Ein anderer seufzt, ich bin eben zum Unglück geboren. Ich habe noch immer nur Unglück gehabt. Mir gelingt nie etwas. Haben wir uns schon mal so gefühlt? Uns gelingt es nicht. Andere können vielleicht etwas so gut und wir haben nicht Glück. Aber im Licht von oben entdeckt man manches, was man vorher nicht gesehen hat. Und deshalb ist es gut, wenn wir mal diesen Blickwinkel, und bestimmt wurde das auch schon mal gebraucht, hier dieses Bild von das Bild von einem Adler oder von einem Vogel aus der Vogelperspektive. Wenn wir das Leben so anschauen, sehen wir manches anders. Aber manchmal wird uns die eigene Schuld gezeigt, den eigenen Ungehorsam. Und dann verstummt das Murren. Wenn wir das einmal zugeben und einsehen, dann werden wir fragend. Herr, was willst du? Dann mit einmal werden wir sagen, auch wenn es unangenehme Lagen sind zum Beispiel, mir geht es immer noch besser, als ich verdiene. Nun, ich habe kürzlich von einem Lehrer in Deutschland gehört, ihr Kinder und Jugendliche, die noch zur Schule gehen, könnt ihr euch vorstellen, einen blinden Lehrer zu haben? Komplett blind. Ich habe von so einem Lehrer gehört. Der ist ganz klein war er, dann hat er irgendwie einen Tumor in den Augen gehabt und die Ärzte haben es nicht rechtzeitig entdeckt und er wurde komplett blind. Also ganz, nicht mal hell, dunkel, einfach nichts. Ganz blind. Er hat sein Studium gemacht, er hat die Grundschule, Hochschule, ist auch aufs Lehramt, hat für Lehrer gelernt und hat sich tatsächlich für eine Stelle beworben als Lehrer. Und dann ist auch eine Schule gewesen, die hat ihn so zur Probe einmal genommen. Er hat dann mit viel Technik, so ähnlich wie ihr das hier habt, aber dann musste er einen Computer haben, der dann auch irgendwie Rückmeldung gab, so ganz schnell und leise, was zu sehen ist, weil er konnte ja gar nicht mal, er kann nicht mal sehen, was da steht. Und so hat er sich reingeübt und reingelernt und so hat er dann für eine Zeit unterrichtet, aber dann war seine Zeit um, dann hat er gewartet auf eine Lehrstelle, dann hat er eine Lehrstelle bekommen in einer ganz anderen Stadt, er musste also umziehen. Und die Schule wusste nicht, dass sie einen blinden Lehrer bekommen. Da musste manches auch ein bisschen umgeändert werden, Klassenzimmer, es musste aufbereitet werden. Und er hat dann auch inzwischen ein Mädchen kennengelernt, hat geheiratet und hatten dann auch ein Kind. Und die Ärzte haben gesagt, zu 50% ist die Möglichkeit, dass das Kind auch diese Krankheit hat, die er hatte. Und tatsächlich war es so. Das kleine Kind nach einigen Wochen oder Monaten, dann haben sie gemerkt, der kann nicht richtig sehen. Sind sie zum Arzt gefahren und er stellte sich heraus, er musste behandelt werden, er musste für eine Zeit erstmal seine Arbeit aufgeben. Er wurde mit bestrahlt und mit diesem ganzen Medikamenten dann auch. Aber dieser Junge, der kam davon, sie haben es rechtzeitig entdeckt und er konnte wieder sehen. Nebenbei hat dieser junge Mann dann auch Berge geklettert, aber so richtig Felsen hoch, ganz blind, natürlich ein Helfer dabei. Aber so hat er sein Leben. Er hat auch mit einem Kajak, so mit einem Boot, Flüsse entlang. Und dieser Mann ist kein Christ. Er kennt wahrscheinlich Gott nicht. Aber seine Einstellung, die hat mich irgendwie angesprochen. Dann wurde er gefragt, wie ist es damit? Fühlst du dich nicht sehr behindert? Und dann fragte dieser Blinde zurück, diesem, der ihm das Interview gemacht hat, denkst du, dass alle Menschen glücklich sind, die nicht diese Behinderung haben? Dann sagt er, dann müssten ja all die anderen glücklich sein. Und sind sie's? Es geht also ganz viel auf unsere Einstellung, ob wir murren oder ob wir uns dem ergeben, wie wir gerade sind. Hier im 10. Vers noch einmal. Murrt auch nicht, wie auch etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Man versteht Gott nicht und redet manchmal auch harte Worte gegen ihn. Wollen wir dazu einmal Maleachi 3 aufschlagen? Da möchte ich die Verse 13 bis 15 lesen. Maleachi 3, 13 bis 15. Lasst uns sehen, was für harte Worte hier gebraucht werden. Ihr redet hart wider mich, spricht der Herr. So sprecht ihr, was reden wir wider dich? Damit, dass ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir seine Gebote halten und ein hartes Leben vor dem Herrn Zebaoth führen? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen nehmen zu und sie versuchen Gott und alles geht ihnen wohl aus. Das sind doch harte Beschuldigungen. Und wen? Den allmächtigen Gott gegenüber. Alles unzufriedene Reden ist ja in Wirklichkeit gegen Gott selbst gerichtet. Der Herr wird Gericht halten und strafen alle Gottlosen über all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Denn sie murren und klagen immerdar. Sie tadeln ihr Schicksal. Sie sind unzufrieden. Wer über sein Ergehen murrt, der tadelt über die Wege Gottes. Und wir haben einen Vers in Hiob 38, Vers 2, da steht, und verdunkelt seinen, also Gottes, weisen Ratschluss. Wollen wir Gottes Ratschluss verdunkeln oder wollen wir ihn annehmen? Eins wollen wir festhalten, alle Wege Gottes sind recht. Da ist keiner, wo er sich vertan hat. Alle Wege Gottes sind recht. Sein Tun ist immer wohlgetan. Aber solange der Mensch verkehrt ist, hält er Gott für verkehrt und versteht die Erziehungswege der göttlichen Weisheit nicht. Erziehung, das ist doch etwas Unangenehmes. Schon bei den Kindern und bei den Erwachsenen ja genauso. Wer lässt sich schon gerne erziehen? Gott will uns erziehen. Nur jetzt ist die Frage, sind wir bereit, uns erziehen zu lassen? Man weiß dann nicht, dass Gott demütigt. Wozu demütigt Gott? Er will uns bewahren, groß zu werden. Warum lehrt er uns manchmal aus? Weil er uns mit echten, mit gutem Inhalt füllen will. Warum tötet er manches in unser Leben, um uns in sein Leben hineinzuführen, in Gottes Leben. Und warum zerschneidet er manchmal Bande? Um eine Verbindung mit ihm herzustellen. Wer die Wege Gottes versteht, der steckt seinen Mund in den Staub. Er betet an und gibt Gott die Ehre. Steckt auch in deinem, in meinem Herzen mancherlei Unzufriedenheit und Verstimmung? Wissen wir nicht, dass dieses finstere Wesen immer tiefer in uns hineinfrisst und unser Innerstes durchseucht und schmutzig macht, so dass das Antlitz verfinstert wird und wir mürrisch werden? Merken wir nicht, dass wir so in diesem Zustand unsere Umgebung eine Last, ja ein Schrecken sind, statt eine Hilfe? Gott bewahre uns davor. Wenn wir verstimmt sind, richten wir auch Verstimmung an. Und andere werden es auch. Andere werden auch verstimmt. Wenn wir ohne Friede sind bei uns, dann rauben wir auch dem anderen den Frieden. Lasst uns unsere eigene Blindheit, den Trotz, den Eigenwillen erkennen und das Gnadenlicht vom Herrn Jesus annehmen und dieses Licht unsere Seele eindringen lassen. Alsdann wird auch sein Schein von dir und von mir, von unserem Leben ausgehen. Was machen aber die Gottesfürchtigen? Hier in Maleachi 3 haben wir die Antwort. Was die Gottesfürchtigen machen. Vers 16. Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also. Der Herr merkt und hört es. Und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Der Herr merkt es. Wir wissen, wenn es uns nicht gut ergeht, der Herr weiß darum und wir sind bereit, dieses über uns ergehen zu lassen, auch wenn es sehr unangenehm ist und wenn es unserem Fleisch überhaupt nicht gefällt. Nun weiter, was für eine Gefahr haben wir noch in der Wüste? Es entwickelt sich leicht eine bittere Einstellung dem anderen gegenüber. Und dieses Thema ist sehr dicht verwandt mit dem ersten. Mit dem Murren kommt meistens auch diese schlechte, diese bittere Einstellung dem Nächsten gegenüber. Mit dem Murren kommt oft das Beschuldigen. Was machten denn die Kinder Israel? Wer war schuld an ihren Problemen? War es nicht Mose? Mose ist schuld. Mose, warum hast du? Wir werden gleich noch ein paar Dinge hier sehen. Aaron ist schuld. Gott ist schuld. Vielleicht haben wir schon mal, wenn wir 2. Mose gelesen haben und weiter den Kopf geschüttelt über das Volk Israel. Was ist das für ein Volk? Aber wie machen wir es? Zeichnen wir uns da aus? Handeln wir anders? Nun, wie war das, wo sie nicht Wasser hatten? 2. Mose 15. Mose Mose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste, dass sie kein Wasser fanden. Da kamen sie gen Mara, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Da hieß man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Wir sind in Not. Was sollen wir jetzt tun? Hier war das Beschuldigen. Also sie kamen wieder, das meint gegen Mose. Dann haben wir gleich noch ein Bild aus Kapitel 16, 2 und 3. Und es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose und Aaron in der Wüste. Hier haben wir die beide erwähnt. Und dann Vers 3 und sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben. Können wir sehen, wie hart hier beschuldigt wird? Durch des Herrn Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten die Fülle, Brot zu essen. Denn ihr habt uns darum ausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde Hunger sterben lasset. Was für eine Beschuldigung. Wie muss es Mose geschmerzt haben? Sie haben so viel erlebt, diese Plagen. Und dann auch durchs Rote Meer. Man könnte da vieles, vieles erwähnen. Hier in Vers 6 und 7 sagt Mose, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Und des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murret. Und dann in Vers 8 noch, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, darum, dass der Herr euer Murren gehört hat. Lass uns noch schnell zu Kapitel 17 gehen und noch ein paar Verse. Und die ganze Gemeinde von Vers 1, 2. Mose 17, 1, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste, sehen ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser. Hier geht es wieder um Wassermangel. Und sie zankten mit Mose und Aaron. Oder wieder Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Da war das Volk daselbst, dürstete nach Wasser, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh durstig sterben ließest? Hatten die Kinder Israel gelernt, all diese wunderbaren Wege, die der Herr ihnen geführt hat, hatten sie dadurch etwas gelernt, dass sie jetzt sagten, ja, der Herr wird wohl auch noch Wasser beschaffen können, wenn er sogar ein großes Meer teilen kann. Und all diese Wunder, wie leicht beschuldigen wir anderen. Und daraus kommt dann diese bittere Einstellung, dem Bruder manchmal, der Schwester gegenüber. Lass uns da vorsichtig sein. Darf man sich so gehen lassen? Darf man so handeln? Darf man immer anderen für das eigene Schicksal verantwortlich machen? Diese Bitterkeit des Volkes, das war nicht logisch, das war nicht gerecht und doch haben sie es gemacht und immer wieder haben sie es gemacht. Nun die dritte Gefahr, auf die wir schauen wollen, kurz. Aufgrund der falschen Einstellung und in den Schwierigkeiten sind wir nicht mehr fähig, die Segnungen Gottes zu sehen. Wir werden blind für das, was Gott für uns tut. Gott löste immer wieder die Probleme der Israeliten. Immer wieder half er ihnen durch. Aber was lernten sie daraus? Nun, wie geht es uns, wenn wir aus einer Klemme kommen und dann gleich nach einer Weile wieder aus einer kommen? Lernen wir daraus? Gott hatte einen Weg damals und er wird auch einen Weg jetzt haben. Vielleicht sagen wir, dieses Problem ist aber komplett anders als das vorige. Das stimmt auch. Gott führt uns immer wieder durch Dinge. Und das sind meistens immer andere. Aber wird er uns auch jetzt durchführen? Hat er die Macht? Hat er die Kraft, das zu tun? Die Israeliten waren jetzt frei. Keine Ziegeln mussten mehr gemacht werden. Keine Zwangs- und Sklavenarbeit war mehr für sie notwendig. Es war auch kein harter Aufseher mit der Peitsche, der ihnen immer geschlagen hat, wenn sie das nicht gemacht haben. Braucht nicht mehr Stroh sammeln. All dieses brauchten sie jetzt nicht. Pharao und das große Heer der Ägypter, sie waren im Meer ertrunken. Die gab es nicht mehr. Sie hatten große und teure Geschenke erhalten von den Ägyptern noch, somit auf die Reise. Sie erhielten jeden Tag das Manna, Brot vom Himmel, Brot, das wir nicht einfach so auf dem Fußboden jetzt zusammen, sie hatten es da. Gott war da, sahen sie die Segnungen Gottes. Und sehen wir, siehst du und sehe ich die Segnungen Gottes. Als nächstes, aufgrund der falschen Einstellung in den Schwierigkeiten, hören wir auf, Gott zu vertrauen. Wussten denn die Kinder Israel, dass Gott da war? Warum vertrauten sie nicht? Gott hat einen Weg, auch jetzt bestimmt in dieser Lage. Wissen wir, dass Gott da ist? Haben wir ein festes Gottvertrauen? Ja, er wird mich hindurchhelfen. Er wird das wieder gut machen nach seinem Willen. Genau in der Wüste, wenn es uns schwer zu sein scheint, dann ist Gott der Helfer da. Er will uns beistehen und er wird uns begleiten. Er wird mit uns gehen. Die Kinder Israel hatten die Werke Gottes gesehen. Sie wurden immer wieder davon überzeugt, dass Gott für sie sorgte. Aber wenn schwere Zeiten kamen, vertrauten sie Gott nicht. Und wissen wir, was das Gegenteil von Vertrauen ist? Ist es nicht Unglaube? Unglaube ist wahrscheinlich die größte Gefahr, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Glauben wir, dass Gott da ist, wenn wir in schwere Lagen kommen? Vertrauen wir ihm? Wenn wir manchmal die Verwirrung sehen und nichts als Verwirrung, glauben wir dennoch, dass Gott seinen Plan ausführt? Trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Problemen? Die schlimmsten Gefahren in der Wüste sind nicht die Schlangen und nicht die Trockenheit. Nun, was ist dann die größte Gefahr für uns jetzt geistlich gesehen? So zu leben, als ist Gott, als wenn Gott nicht da ist, als wenn er überhaupt nicht existiert, als ob er gar nicht da ist und alles in seiner Hand hält. Gott ist da. Viele Menschen leben aber so, als gäbe es ihn nicht. Gott bewahre uns vor so einem Zustand. Eine Rebecca Williams schrieb einmal so, es war wohl zu der Zeit, wo noch diese Segelschiffe, vielleicht ist uns das bekannt, so mit Segeln, mit diesen Tüchern, damit wurden ja die Schiffe früher mit dem Wind über die Ozeane gebracht. Ein Schiff fährt nach Osten, das andere Richtung Westen, obwohl sie vom selben Wind getrieben werden. Ist das nicht erstaunlich? Es ist viel wichtiger, wie die Segel eingestellt werden, als aus welcher Richtung der Wind bläst. Das ist der Teil, dem wir auch mithelfen können. Der Sturm kann kommen und manchmal gerade von vorne. Aber wenn wir mit Gottes Hilfe die Segel richtig stellen, dann können wir auch danach, kommen wir danach vorwärts. Nun, ein sehr bekanntes Kinderlied ist es. Damit möchte ich schließen. Es ist ein Kinderlied, aber ich denke, es ist genauso oder noch mehr für uns, auch für uns Erwachsene, geschrieben. Immer auf Gott zu vertrauen. Der erste Vers mag es vielen auch töricht scheinen, weil sie Gott und sein Wort verneinen. Mag der Teufel zu siegen scheinen, soll immer deine und meine Losung sein, immer auf Gott zu vertrauen. Und dann der zweite, mögen Freunde dich verlassen, mag die Welt dich schmähen und hassen. Jesus wird deine Hand erfassen. Er will dein Freund und Helfer sein. Vers 3, mag Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben. Gott will deine Zuflucht sein, will die Sorge nicht von dir weichen, will die Einsamkeit dich beschleichen, will Unglück und Tod erreichen. Niemals lässt Gott dich allein. Amen.